Für heute möchte ich euch mitnehmen in den Predigttext des Tages. Und da möchte ich auf zwei Aspekte eingehen. Das liegt ja am Anfang der Trinitatiszeit. Und da ist heute ein Aspekt. Und da möchte ich zwei Texte mit zugrunde legen. Zuerst Jeremia 23. Und der zweite, das kann man sich gleich dazu schreiben, 1. Johannes 4. Beide haben denselben Fokus. Und das bedeutet auch, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament haben Gläubige mit derselben Problematik zu kämpfen. Und deswegen ist das wichtig, wenn wir darauf achten. Jeremia, Kapitel 23, Vers 16. So spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Sie reden das Gesicht ihres Herzens und nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verachten: Der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in dem Starrsinn seines Herzens wandelt, sprechen sie: Es wird kein Unglück über euch kommen. Denn wer hat im Rate des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat auf mein Wort gemerkt und gehört? Siehe, ein Sturmwind des Herrn, ein Grimm ist ausgegangen, ja, ein wirbelnder Sturmwind, er wird sich herniederwälzen auf den Kopf des der Gesetzlosen. Nicht wenden wird sich der Zorn des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Gedanken seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr dessen mit Verständnis inne werden. Ich habe die Propheten nicht gesagt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe es nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinem Rate gestanden, so würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Wege und von der Bosheit seiner Handlungen. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand im Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen. Einen Traum habe ich gehabt. Wie lange sollen sie im Sinne haben, die Propheten, welche Lüge weissagen, und die Propheten des Truges ihres Herzens, welche gedenken, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen, durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meines Namens vergaßen über den Baal. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum, und wer mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat der Sturm mit dem Korn gemein? Spricht der Herr. Ist mein Wort nicht also wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Wir sind eher die andere Sache gewöhnt. Das ist nämlich das Wort des Herrn Jesus im Kopf ist, dass das heißt, früher habe ich meine Propheten gesandt, um mein Volk abzubringen von seinem bösen Weg. Aber ihr habt nicht gehört. Und er selber dann ist gekommen und sie haben sein Wort nicht gehört. Wir sind also eher gewohnt, dem Wort des Propheten besondere Bedeutung beizumessen. Und wir tun gut daran. Wenn denn der Prophet das Wort Gottes redet und nicht den Trug seines eigenen Herzens. Und wir sind dabei in einer Zeit, von der der Apostel Paulus sagt, dass eine Zeit kommt, wo sie sich selbst Lehrer aufrufen werden, weil es ihnen in den Ohren juckt. Und es wird hier ein bisschen was über das falsche Prophetentum angedeutet, dass nämlich der Schwerpunkt die Beschwichtigung ist. Alles ist schon gerettet werden. Zu Recht ist das sogenannte Wohlstandsevangelium, was ja in den letzten 30 bis 50 Jahren gerade in der westlichen Welt um sich gegriffen hat, vielleicht hier bei uns in Ostdeutschland noch am wenigsten, aber was sehr diese ganze kapitalistische Welt überrollt hat, von denen es berühmte Vertreter gibt, reiche Geschäftsmänner, die mit dem angeblichen Wort Gottes die Seelen von Menschen verhandelt haben und ganze Gemeinden hinter sich her als Verderben gerissen haben, diejenigen, denen dieses Wort gilt. Was mir auffällt ist, ihr werdet am Ende des Tages dessen gewiss sein. Wir sind am Ende des Tages. Oder am Ende der Tage. Ja, Vers 20. Am Ende der Tage werdet ihr dessen mit Verständnis innen. Wir sind am Ende der Tage, nicht des Tages, also des Tages der Gnade. Aber am Ende der Zeit, am Ende der Tage. Da kann man es verstehen. Da merken Leute, sie sind in der falschen Richtung gegangen. Das hat zum Beispiel eben auch mein armer Schulkamerad gemerkt. Er ist ein Leben lang einem Verderben nachgelaufen, was ich heute in seinem Körper mir befehle. Reich, berühmt, erfolgreich, und er ist arm und jämmerlich wie kein zweiter von unseren 90 Jahren. Und ich habe daneben Schulkameraden kennengelernt, die sehr schweres Leben hatte. Ein Mädchen, eine Lehrerstochter, deren Mann mit 33 an einer schweren Krankheit gestorben ist. Der zweite hat sie 10 Jahre später verlassen. Der dritte ist nicht mit ihr mitgezogen, als sie gebeten worden ist, die Eltern ihres ersten Ehemannes zu pflegen. Hat sie dann einfach auch gelassen. Und ein Mädchen, naja, so mein Alter, voller Glaube, voller Hingabe, voller Demut. Und ich sage, du hast ja ein schwieriges Leben gehabt. Und sie hatte beste Sprachbedingungen, war eine der stärksten Schülerinnen bei uns in der Klasse, hatte ein gutes Elternhaus. Und sie ist diesen Weg gegangen und ist heute mehr mit Gott als bevor diese Schwierigkeiten überhaupt angefangen haben. Und deswegen, wenn ich diese beiden Gegensätze so sehe, der eine, der dem Erfolg nachgejagt ist und am Ende ist alles kaputt, und die andere, die lauter Schwierigkeiten hat, wo mein Herz wehtut, wenn ich merke, jemand hat zumindest in den letzten 30 Jahren viel Leid erlebt. Aber sie ist fröhlich im Glauben und fröhlich in der Nachfolge. Dann sollte uns das Mut machen, dass wir nicht diesen Weg des Erfolges suchen, sondern den Weg der Nachfolge. Beiden ist derselbe Wortstamm, Erfolg. Wem folgen wir? Das ist eine entscheidende Frage. Und es ist eine große Herausforderung, gerade wenn man jung ist, dass wir nicht den falschen Leuten auf den Leim gehen. Das ist eine gefährliche Situation, bis wir entschieden haben, um jeden Preis den Herrn anzuhören. Und ich meine wirklich um jeden Preis. Und es ist eine große Herausforderung, die Gott folgen, den auf der Leine oder als kleine Herde, als Minderheit. Wenn man bedenkt, was für eine Herausforderung der Prophet Jeremia ausgesetzt war, der, nachdem Gott ihn berufen hat, immer angefeindet worden ist, mehr Ehre von den Feinden des Volkes Gottes gekriegt hat, als vom Volke Gottes selber. Mehr Respekt von den Babyloniern erfährt, als von seinen Glaubensgenossen. Dann mag uns das ein bisschen Vorbereitung sein auf das, was die Jesus-Nachfolge kommt. kosten kann. Und damit kommen wir zu dem Text, der uns im Neuen Testament dazu geschrieben ist. Ersten Brief des Johannes, Kapitel 4. Vers 13 bis zum Ende des Kapitels. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, was er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns verändert worden, damit wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, dass gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht verendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir gehen nochmal zurück zum Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Wir haben hier ein wichtiges Kennzeichen, um zu unterscheiden, was Gottes Geist wirkt. Wer weiß das? Oder wer hat darauf geachtet?
Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Vers 2.
Genau. Viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Übrigens ist das nicht die einzige Stelle, die uns dazu gesagt ist. Wer kennt die zweite? Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist wirklich wichtig. Wir haben hier einmal Kapitel 4, Vers 2. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, ist aus Gott. Das bezieht sich auf die Vergangenheit. Das wird von vielen Sekten geleugnet, unter anderem von den Zeugen Jehovas. Die sagen, ja, also Jesus hat gelebt, aber das ist ein Geistwesen und es wurde auch nicht der richtige Jesus am Kreuz getötet, sondern das, da hat ein Wechsel stattgefunden. Ja, diese Idee gibt es also seit der frühen Christenheit. Das haben die Apostel damals damit schon zu kämpfen gehabt. Dass man sagt, ja, eigentlich ist das ja nicht Jesus gewesen und deswegen ist er auch nicht gestorben und auferstanden, sondern er hat überlebt. Jesus Christus im Fleische gekommen, das ist zum Beispiel eben auch das, was die Muslime nicht akzeptieren.
Ist das der Satz, den Petrus auch sagt, du bist doch der Sohn Gottes? Ist das
damit was zu tun? Hat damit zu tun, genau. Mhm. Du bist der Christus, du bist der Messias. Mhm. Das ist das, was die Juden bis heute davon abhält, Jesus zu glauben. Sie warten auf ihren Messias. Mhm. Als einen Geist. Nicht als einer, der in menschliche Gestalt, also in den Körper einer Frau hinein geboren wird. Sie erwarten ein Geistwesen. Und das ist der Geist des Antichrist. Wir sind ganz nah dran. Jetzt Wofür sind das? Ich denke, wir können damit rechnen, dass das sich in wenigen Jahren vor unseren Augen erfüllt. Dass eine Kreation erschaffen wird, von der man sicher ist, das ist der Messias und die ganze Welt muss ihn anbeten. Deswegen gibt es noch ein zweites, und zwar im zweiten Brief des Johannes, bei vielen auf derselben Seite. Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesum Christum im Fleische kommend bekennen. Dies ist der Verführer. Jesus Christus ist also nicht nur im Fleische gekommen, sondern wird auch im Fleisch kommen. Sichtbar. Erfahrbar. Nicht als das, was man im Moment in den Großkirchen glaubt, dass er nämlich geistig auferstanden ist und in den Gedanken seinen Jünger und deswegen eine Bedeutung hat bis ans Ende der Menschheit. Und man rechnet überhaupt nicht damit, dass er real lebendig ist und erst recht nicht damit, dass er wiederkommt. Und dass es dieser Jesus ist, der wirklich die Nägelmale an seinem Leib trägt. So wie wir das vorhin gehört haben. Der, in dem wir das Leben haben, der das Opfer für unsere Sünden ist, nicht nur für unsere, sondern für die ganze Welt. Nur annehmen muss man das Opfer. Ernst nehmen, sich aneignen. Sonst geht es an den Menschen vorbei. Man kann das verachten, man kann das verachten. Und deswegen, Jesus Christus in Fleisch gekommen, bekennen und Jesus Christus im Fleische kommen, bekennen. Und damit sind wir bei dem lebendigen Wort. Und das macht den Unterschied zwischen dem verführerischen Wort und dem echten prophetischen Wort. Das echte prophetische Wort ist gebunden an das Reden Gottes, was sich in Jesus erfüllt hat. Und was sich in ihm weiter erfüllt, bis zu seiner Wiederkunft, bis zum vollen Tagesanbruch, bis zum Durchbruch seiner Herrschaft, bis zum Hinweggenommenwerden von Sünde und Tod und Teufel. Und deswegen tun wir gut darauf, auf diese Propheten zu achten, die uns dieses Wort in saubere Richtung schneiden und austeilen. Und die zu verwerfen und die abzuweisen, die das in verführerischer und betrügerischer Weise machen, um den Menschen zu gefallen. Amen.